herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Ein herzliches Willkommen hier zum neuen KI News Talk mit Christopher und meiner Wenigkeit hier bei der ki-toolparty.de. Christopher, hey, grüß dich.
Ja, hallo Gerald, hi.
Wir sitzen jetzt hier in dunklen, regnerischen Gebieten. Ich glaube, das ist in Köln auch nicht anders als in Mannheim, oder?
Definitiv. Also wenn ich so hier rausgucke, ist der Regen noch fester Bestandteil des Wetters hier, ja.
Genau, und die Einführung kommt nicht von ganz ungefähr. Die Frage, die wir heute beantworten, ist, steht Deutschland im KI-Dschungel im Regen? Oder ist da irgendwo Licht am Ende eines ultralangen oder kurzen Tunnels? Oder scheint vielleicht doch die Sonne? Wir wissen es nicht so ganz genau. Die Medien überschlagen sich in die eine oder in die andere Richtung. Wir wollen da mal ein bisschen versuchen, objektives Bild reinzukriegen und die Zukunft Deutschlands in der Technologie ein wenig einsortieren und einordnen. Ja, dafür haben wir zwei Rollen eingenommen. Christopher, du bist der erste große Techie-Markt auf dieser Welt.
Zwar bin ich der chinesische Markt.
Ja, das der chinesische, heißt, ja. Genau.
Und genau.
Ich bin dann der andere auf der anderen Seite des Pazifik, der sagen wir mal, westamerikanische Techie-Markt. So, Silicon Valley-mäßig. Deswegen habe ich mir heute auch meinen San Francisco-Hoodie angezogen.
Ah, sehr gut. Also ich hatte jetzt nichts Passendes Chinesisches. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich hier irgendwo noch einen Glückskeks oder so.
Ja, ich habe gestern Sushi gegessen, hättest du das gesagt. Ich hätte welche mitgebracht.
Okay. Ja.
Na gut, ja, aber wir wollen heute starten. Und deswegen gehen wir vielleicht einfach mal, womit fangen wir an? Wollen wir mit den Chinesen anfangen oder mit den Amis?
Können wir gerne machen, genau. Also so die Idee war ja so ein bisschen mal so beide Welten zu beleuchten und in China, was da schon mal ein sehr, sehr interessanter Fall ist, dass wir da 1,4 Milliarden Menschen haben, die sehr frei mit KI umgehen können, weil grundsätzlich die Digitalisierung, sage ich mal, ohne Schranken läuft, also zumindest jetzt, was das Thema Verknüpfung von Daten angeht. Also natürlich gibt es Schranken im Sinne von der freiheitlichen Nutzung, aber jetzt so rein von der Datenvermengung gibt es ja, sage ich jetzt mal, in den klassischen westlichen immer so die strikte Trennung von personenbezogenen Daten mit anderen Daten. Das gibt es eben in China nicht. Also die 1,4 Milliarden Menschen sind alle sehr stark mobile schon unterwegs und sind auch gern bereit, ihre Daten zu teilen und zu nutzen und sind das auch gewohnt. Das heißt, die Gesetze erlauben dort eine Verknüpfung von der Analyse der Daten mit personenbezogenen Daten auch und dementsprechend können die KI-Entwicklungen da auch wirklich drauf zurückgreifen. Stichwort Hyperpersonalisierung. Das große Anwendungssystem so in der breiten Masse ist ja auch das WeChat-System. Damit wird ja quasi eingekauft, bestellt quasi und aber auch abgerechnet, gechattet. Also da wird relativ viel mitgemacht und alles eben in einem, ohne irgendwelche Beschränkung von Datenverknüpfung. Und das hat natürlich auch einen großen Schub für diese Hyperpersonalisierung. Und die chinesische Regierung ist auch jemand, der sehr stark so das Ziel ausgegeben hat, in der KI auch eine Führungsposition in der Zukunft einzunehmen. Das heißt, so die Forschung als auch der Fokus des Gesamten richtet sich sehr stark darauf aus. Und das ist auch alles dann gut gefördert, wenn man so will, und auch begrüßt, wenn Entwicklungen oder Forschungen in KI-Bereich gemacht werden. Und wenn man das sieht, man auch, dass in den Ergebnissen, das ist jetzt hier nicht so bekannt, aber wenn man die chinesischen KI-Modelle in den besten Listen mal vergleicht, auch von den Performance-Werten, da müssen die sich überhaupt nicht verstecken. Da sind die sehr weit vorne, meistens auch mit anderen Modellen aus den westlichen Sphären, sage ich jetzt einfach mal, sind sie meist gleich auf oder sehr nah dran. obwohl sie ja einen großen, ja, sage ich jetzt mal, Achillesferse haben, also einen Hemmschuh, denn es gibt da gewisse Restriktionen, was die Exporte angeht, von Hochtechnologie nach China rein. Das heißt gerade so Chipproduktion und ähnliche Dinge, da gibt es ja ganz klare Handelsembargos, dass eben es nicht erlaubt ist, die neuesten Rechenchips jetzt von Nvidia und Co. in die aus den USA quasi nach China zu exportieren, und trotzdem schaffen sie es aber mit ihren Modellen recht weit vorne zu sein. Und das liegt vor allem daran, dass sie die Not zur Tugend gemacht haben. Sie haben es geschafft, sparsamere Modelle zu entwickeln, die auch auf niedrigeren Performance Infrastrukturbasen sehr gut laufen und trotzdem sehr performant sind. Also sie haben es geschafft, sage ich jetzt mal im Zweifel, mit weniger Rechenkapazität trotzdem sehr, sehr gute Modelle hinzuentwickeln. Und was auch spannend ist, dass sie Open Source mäßig sich durchaus auch beteiligen an diversen Projekten und versuchen darüber auch eine globale Akzeptanz zu bekommen, indem sie auch eben Papers rausgeben von irgendwelchen KI-Ansätzen, die sie entwickeln, und das auch mit der Open-Source-Gemeinde zum Teil teilen. Also da ist auch eine, sage ich jetzt mal, eine gewisse Öffnung da, wo man eigentlich gar nicht so aus dem Land erwartet. Und große Vertreter jetzt von Large Language Models ist zum Beispiel das Qwen-2-Modell von Alibaba, wo auch mit der Tsinghua-Universität quasi im Hintergrund nochmal steht, also auch ein universitärer Anschluss an das Ganze besteht. Das ist schon spannend.
Ja, ist unglaublich, ja. Also die chinesische KI-Wirtschaft, Weltwirtschaft, da einfach mal in 5 Minuten runtergebrochen, das ist brutal, ne? Also China ist schon so, glaube ich, ein sehr, sehr starker Player, obwohl der so weltweit gar nicht, also jetzt mal TikTok und Alibaba und so weiter und WeChat mal außen vor genommen, das sind ja unfassbar große Anwendungen, eigentlich gar nicht so sehr weltweit unterwegs. Das ist auch eigentlich gar nicht so deren Markt, ne? Also und deren Haltung. Also es ist in Russland so ähnlich und China auch, die nehmen sich da nicht so sehr viel, die wollen es eigentlich eher so ein bisschen verdeckt machen und dann so unter dem Mantel der Öffentlichkeit quasi die großen Dinger entwickeln und damit Abhängigkeiten an die eigene Volkswirtschaft schaffen, ne? Das ist ganz, ganz anders, als was in anderen Ländern kennen. Amerika sicherlich vorneweg bei dem Spiel. Oder die Inder, die sind auch ungefähr so drauf, dass sie auch nicht so stark an die Öffentlichkeit gehen, sondern erstmal etwas entwickeln und dann versuchen, das erstmal im Binnenmarkt zu platzieren, um dann Abhängigkeiten dann auch im Außenhandel zu schaffen. Ne?
Ich meine, wo es um bisschen anders ist aktuell, sind die Videogenerierer, die ja jetzt quasi auch so in die westlichen Sphären reinschwappen. Also Kling AI wäre jetzt so ein typischer Kandidat, und wo vorher das Videogenerierungsfeld, sage ich jetzt mal eher so Runway.ml oder RunwayML.com eher aus Amerika nach wie vor kam oder Pika Arts, ist jetzt plötzlich auch die chinesischen Angebote da, die auch ihre Webseiten jetzt angefangen haben auf Englisch zu übersetzen, sodass auch quasi alle das nutzen können. Also da sieht man so ein bisschen, dass plötzlich auch Angebote aus China da sind, und das daran kann man auch sehen, weil die Modelle wirklich gleich auf sind oder beziehungsweise auch die Generierungsfähigkeiten, besser gesagt jetzt bei Kling AI beispielsweise mit Runway und Co., dass die auch schon sehr weit entwickelt sind, weil sonst könnten sie ja nicht so schnell, sage ich jetzt mal, solche Konkurrenz oder ähnliche Angebote auf den Markt bringen.
Naja, die machen das wahrscheinlich jetzt im Software-Sektor so ähnlich wie auch in der Industrie, ne? Die gucken sich an, was gibt es, nehmen das auseinander und kopieren das. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, ob das, also diese ja über Dekaden erfolgreiche, sag ich mal, Innovationskultur der Chinesen jetzt in dem Sektor auch noch so ist, weil die haben natürlich, man muss sich überlegen, du hast ja selber gesagt, 1,4 Milliarden Menschen, die haben eine brutale Ingenieur- und Techie-Ausbildung dort. Man kann manche sagen, also auch die OECD sagt, das ist eine der besten Ausbildungen, die wir dort haben, weil die einfach so autoritär streng ist. Also da sucht man sich nicht aus, was will ich da jetzt gerade programmieren, sondern wird einem gesagt, was du machen musst. So ungefähr. Ist ja in liberalen Demokratien ja fast unmöglich mittlerweile. Und deswegen sind die da auch so stark, ne? Also gucken wir mal kurz über den großen Teich des Pazifik, mal an die Westküste von Nordamerika, Kalifornien, Stichwort Silicon Valley. Da trifft man nämlich ganz viele von den chinesischen Landsleuten oder chinesischen Landsleuten, die nämlich, also gefühlt, als ich da durchlief, fast jeder Zweite ist. Aber das kommt da nicht so ganz. Man sagt, dass ungefähr 45% der Arbeiter dort aus dem asiatischen Raum kommen. Das ist eben nicht nur China, ne? Kann ja auch Taiwan und so weiter sein. Aber wenn man da gefühlt durchläuft, denkst du, wieso, da leben nur Chinesen, ne? Und das sind dann die Hardcoder. Die können selbst die Amis nicht in Masse so produzieren, wie die Industrie sie sucht und braucht, vor allem.
Ja, das ist spannend. Also du hast ja, glaube ich, jetzt einen sehr frischen, aktuellen Einblick, oder?
Genau, ich war ja da insgesamt 10 Tage unterwegs, jetzt im Valley 7,5 Tage ungefähr. Dazu gehörte aber auch ein Tag San Francisco, weil da sind eigentlich keine Techie-Unternehmen. Es ist hochinteressant, dass in dieser Stadt sich keine Techie-Unternehmen befinden. Es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich Salesforce. Salesforce ist das einzige Techie-Unternehmen, also große Techie-Unternehmen, das in der Stadt ist und hat auch den größten Tower dort. Also wenn man die Skyline von San Francisco jetzt seit 2 Jahren ist sie neu, weil da einfach der größte Tower steht, und das ist der sogenannte Salesforce Tower. Und der Rest ist halt nach wie vor alles in diesem, ja, Tal zwischen den Bergen, halb in der Wüste und so weiter. Und hier ist es so, müssen wir auch, wenn wir Vergleiche ziehen wollen, ne? Also die Amis haben irgendwas so um die 860 Millionen Menschen, sind ein bisschen kleiner als die Chinesen, ist natürlich eine liberal orientierte Demokratie, mal ein bisschen konservativer, mal ein bisschen liberaler. Was man so beobachtet, ist, dass es eigentlich völlig egal ist, wer da gerade an der Regierung ist, die Konservativen, also Republikaner oder Liberale. Und das geht denen da eigentlich so ein bisschen am Hintern vorbei. Kalifornien selber ist komplett demokratisch, da findet kein Wahlkampf statt. Also jetzt haben wir ja in 3,5 Wochen, ja, ist ja dann die Election-Wahl dort, und ich habe in Kalifornien kein einziges Wahlschild gesehen, null. Warum? Okay. Weil alle Demokraten wählen, alle. Es gibt überhaupt keine Diskussion, und da macht auch kein Mensch Wahlkampf. Das nur am Rande. Wenn man dann mit den Menschen spricht, ist die politische Stimmung dort auch eher neutral. Da ganz aktuell beschäftigt man sich im Vergleich zu China in der Tat mit der Rechtssicherheit der KI-Entwicklung und des KI-Einsatzes. Ich wollte es gar nicht glauben. Die haben einen relativ smarten und fitten Gouverneur, so irgendwie so Mitte 40, Ende 40, der wirklich sehr, sehr smart da unterwegs ist und schon unzählige KI-Regulierungsgesetze für Kalifornien durchgesetzt hat. Und da aber auch die Haltung vertritt, na ja, also mehr dürfen wir da jetzt nicht machen an Regulierung, weil hier entsteht ja ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts der Staaten, und wir dürfen nicht überregulieren. Ne? Und in der Woche, in der ich jetzt vor 10 Tagen oder wann das war, ist dann durch die Medien dort gegangen, dass der Gouverneur ein vergleichbares Gesetz wie unseren AI Act in Europa nicht unterzeichnet hat. Es gab dort also einen Gesetzesentwurf, der die KI-Entwicklung stark regulieren sollte im Hinblick des ethischen Aufbaus mit Datenschutzregelungen und alles sowas, was eine Revolution ist für das Valley, weil das interessiert die in der Regel da nicht so sehr. Und ja, also das ist da schon vergleichbar. Was interessant ist, wenn wir nachher den Blick auf Deutschland richten, ne? Oder auf Europa. Ja, und so an technischen Entwicklungen ist es natürlich schon wirklich viel, viel, viel liberaler. Es ist nicht staatlich organisiert. Es gibt auch kein Staatsgeld, also es gibt keine Steuergelder für die Unternehmen. Ganz im Gegenteil, die werden echt heftig zur Kasse gebeten. Also so ein Google oder Meta zahlen 45% Steuern dort. Okay. Also die würden gerne nach Deutschland kommen, weil hier ist günstiger. Und ja, wirklich. Also die werden richtig zur Kasse gebeten, brauchen die aber auch für Kalifornien, weil das Land eben auch schwierig zu managen ist. Die brauchen viel Geld für die Infrastruktur und so. Naja, und so an technischen Entwicklungen ist sie halt stark liberalisiert. Ich nenne mal ein Beispiel. Jeder kann sich da selbstständig machen. Die Start-up-Kultur ist dort extremst ausgeprägt, also so wie ich sie eigentlich weltweit noch nirgendwo irgendwo gesehen habe. Und jeder weltweit kann dort an den großen sogenannten Startup-Inkubatoren, so einer der ganz großen ist dort Plug and Play, so heißt die Firma, kann dort seine Idee präsentieren. Da muss man auch nicht hinfahren, das macht man virtuell über Zoom. By the way, das ganze Silicon Valley nutzt Zoom.
Das ist echt? Okay, ja, das ist alle, spannend. Okay.
Alle. Keiner nutzt Google Meet oder sonst irgendwas. Alle nutzen Zoom. Das ist total interessant, das ist mir total aufgefallen. Okay. Und also du kannst dich denn da einloggen und dann sitzen da ein paar Menschen herum. Die einen organisieren die Pitches der Startup-Unternehmer, die ihre Idee präsentieren. Du hast nur 3 Minuten Zeit. Danach wirst du abgebrochen. Also entweder du bist fertig oder du wirst abgebrochen, wird einfach umgeschaltet, kommt der Nächste. Und am anderen Ende der Kanäle, was man nicht sehen kann, sitzen dann Investoren, also das Kapital, Menschen, die ihr Geld loswerden wollen. Und es herrscht dann also eben, und das ist der große Unterschied, eine ja wirklich hardcore-freie Marktwirtschaft. Das ist keine soziale, es ist eine hardcore-freie Marktwirtschaft, in denen dann diese Investoren den Startup-Ideen, den Menschen, die dahinter stehen, sofort Geld geben können. Das funktioniert über PayPal und ähnliche Direktüberweisungsgeschichten. Also sitzt da, hörst um 9 Uhr eine Idee an, um 9.03 Uhr bist du überzeugt, die Idee ist toll und überweist du von deinem Konto dem 100.000 Euro und dann hat dir das in einer Stunde. So wie Direktüberweisung in Deutschland. Ne? Und ja, und so funktioniert das da. Und das ist eine, also diese Freiheit, diese Möglichkeit finde ich großartig. Und was man dann daraus lernen kann, ist, und das unterscheidet sie auch wieder von den Chinesen sehr, sehr, sehr stark, ist, dass sie alle Investoren und auch alle, die in diesem in dieser Industrie, in dieser Startup-Industrie, muss man schon beinahe sagen, mitarbeiten, gucken immer, welches Problem löst derjenige, der von uns Geld will. Von uns kriegt nur einer Geld, der ein Problem löst. Und dieses Problem muss natürlich transparent sein, nachvollziehbar und so weiter, aktuell. Das kann ein technisches sein, das kann ein Problem sein, wie kann ein Auto ohne Fahrer durch die Stadt fahren oder wie kann ein Staubsauger Treppen automatisch saugen und so weiter. Also auch solche Ideen sind übrigens auch dabei. Ich habe das ja gesehen, wo du denkst, so, war das wirklich ein Problem? Ne? Also dieser automatische Stufensauger war tatsächlich eine dieser Ideen, aber der hat es echt hingekriegt. Das war halt einer, der die Stufen klettern konnte. So ein Roboter, okay. Also ganz abgefahren, wirklich. Und er hat auch Geld gekriegt dann. Also der konnte das weiterentwickeln. Also manche Ideen sind etwas komisch, andere Ideen allerdings, wo ich so denke, wow, und aber auch andere Ideen, die dann einfach, wo ich so denke, aus meinem deutschen Kulturverständnis und fachlichem Sachverstand, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber, und das ist auch anders als in China. In China wird eine Idee, sagt das Ministerium dort oder die Regierung sagt so, wir brauchen jetzt eine zentrale Chat-App für alle und schuppdiwupp ist die dann halt auch da. Und in Amerika heißt das irgendwie so, ja, Leute wollen jetzt auch mal ein bisschen offener mal chatten irgendwie und am besten mit Sprache. Da gibt es keine App für, dann entwickeln wir halt eine. So. Und ob das die Menschen brauchen oder nicht, das wissen wir nicht so ganz genau. Ne? Also am besten wir entwickeln und gucken, was geht. Naja, und das ist dann schon also wirklich völlig konträr zueinander. Aber wiederum, da schließt sich jetzt der Kreis, dieser ersten Betrachtung ist, dass halt sehr viele Chinesen mit dabei sind, also aus dem asiatischen Raum. Ne? Also viele Chinesen, die da eine Top-Ausbildung haben, werden dann von den Unternehmen und von den Inkubatoren dann zielgerichtet angesprochen, akquiriert, recruited für das eigene Unternehmen und viele folgen dem Ruf. Und das ist dann schon, ja, das ist also wirklich, das ist völlig normal, also Wahnsinn. Ja.
Die du da beobachtet hast, die dann präsentiert haben bei den Pitches, waren das dann immer Teams? Also waren dann immer zwei, die gemeinsam präsentiert haben, so als Team? Also sage ich jetzt mal der Ideen-CEO und der sage ich jetzt mal Techie, der dann dabei war? Oder wie war das so von der Konstellation?
Ja, ist auch interessant, weil im Valley läuft das so, du hast immer einen Präsentations-CEO.
Ja, yeah,
okay. Unabhängig von der Firma oder ob du ein Limit hast oder nicht, spielt keine Rolle. Und du hast immer mindestens einen Entwickler oder halt mehrere.
Okay.
Und wer präsentiert, ist immer der CEO. Immer. Okay. Ausschließlich. Also Entwickler siehst du nicht. Du weißt nicht, welche Entwickler da stehen. Das liegt daran, dass wenn die in die Kamera halten, dann werden die sofort weggekauft. Also sobald eine Idee extrem geil ist und man sieht den Entwickler, dann wird der weggekauft für ein Haufen Geld. Das heißt, die Entwickler werden nicht so gerne gezeigt. Die dürfen auch nichts sagen. Also es ist jetzt kein Redeverbot, so ist es jetzt nicht. Es ist ja ein freies Land, aber man legt schon, also das ist, also mir hat das ein deutscher Startupler erzählt, sagt er, wenn ich den Leuten erzähle, was ich für einen Entwickler habe, der mein Zeugs macht und das finden Leute gut, dann kaufen sie entweder meine Bude, das fände ich toll, oder sie kaufen gleich meinen Entwickler und klauen meine Idee. Und deswegen siehst du immer nur CEOs, weltweit. Also ungeschriebenes Gesetz.
Und von der Menge her, wie viel präsentieren da so am Tag?
Um die 100, in der Woche rund 1000.
Okay.
Jede Woche.
Ja. Wahnsinn.
Also es ist unglaublich. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Da laufen in mehreren Konferenzräumen zeitgleich die Pitches und da wird wirklich in Masse wird das nächste Milliardeneinhorn gesucht.
Okay. Ja. Das ist schon eine Menge, ja.
Genau, und wenn dann natürlich jemand dabei ist, dann wird im Silicon Valley werden ihm alle Tore aufgeschlossen, wenn er jetzt aus Taiwan kommt, sagt er, komm hierher. Green Card für 2 Jahre mit allem, was du brauchst, Kohle, Gebäude, haben wir ja alles hier und kriegst so ein paar Autos, Wohnung besorgen wir dir und dann legst du los.
Okay. Also die dort pitchen, sind sozusagen international. Also es ist jetzt nicht so, dass ich erst in den USA sein muss, da quasi erstmal einen Sitz haben muss, was weiß ich, Aufenthaltsgenehmigung etc., sondern es wird dort präsentiert und wenn es dann alles passt, dann ist auch quasi die Relocation-Organisation hängt dann mit dran, so quasi, dass dann jemand sagt, okay, wir kümmern uns auch darum, dass du hier ein Visum bekommst, arbeiten darfst etc.
Das wird natürlich, also Besuchern wie jetzt mir, da nicht so klar gesagt, Also ich habe auch gezielt nachgefragt. Ich hatte den Eindruck, man eiert da drum rum. Und als ich dann im Bus saß, dann eine Stunde später, habe ich überlegt, was war eigentlich die Antwort? Und dann hatte ich keine. Informell ist es so, man hat es gerne, wenn das natürlich Amerikaner sind, ohne Frage. Dann bleibt es im BIP. Und dann hast du vor allem auch das Netzwerk, was entscheidend ist für solche Entwicklungen. Wenn du aus dem Ausland kommst, haben die natürlich große Opportunitätskosten, wenn sie nach Amerika ziehen. Deswegen sagen sie auch, naja, wenn das in einer der befreundeten Staaten ist, so wie Deutschland, dann investieren wir da auch in Deutschland, sofern dort die Regelungen und die Entwicklung dieser Idee nicht behindern. Und dazu gehört Deutschland nicht so unbedingt dazu, da sind die Russen viel offener. Und ja, naja, also insofern kamen die aber wirklich tatsächlich von überall her. Ganz abgefahren mit den brutalsten Akzents, alles in Englisch, wo ich so dachte, weil da verstehst du kein Wort, ja, wirklich. Ja, also ganz abgefahren.
Ja, spannende Kultur, ja. Also so ein bisschen Massenproduktion der Ideen und gucken, welche sich dann durchsetzt, oder?
Ja, ja. Und das prägt die Kultur, die wiederum wieder ganz anders ist als in China, ne? Also China gibt es nur wenige Chat-Anwendungen, ne? Also WeChat ist die zentrale Anwendung, die jeder Chinese von klein bis ganz alt auf seinem Smartphone hat und damit alles macht, alles Banking, Personalausweis, wirklich alle persönlichen Stammdaten sind da drauf, Führerschein, Impfpass, however. Und alles in dieser App, sowas gibt es natürlich in Amerika so nicht. Das ist auch gar nicht deren Ziel, weil natürlich die Interessen anders sind. In Amerika ist das Interesse, Geld zu verdienen. In China ist wohl eher das Interesse, zu gucken, was so die 1,4 Milliarden Menschen denn sonst so noch so machen.
Ja, schon andere Haltung grundsätzlich. Ja.
Ja, schon ganz, ganz krass anders. Also einige aus dieser Reise waren auch schon in China im letzten Jahr und erzählten so ein bisschen davon und berichteten auch, also es ist wirklich eine komplett andere Welt, aber China halt insofern unfassbar dynamisch auch, wohl noch dynamischer, als man es in Amerika sehen und erleben durfte. Der Reiseleiter, der seit vielen Jahren die chinesische Kultur dort bereist und sie genau kennt, meinte auch, also Gerald, du bist ja im völlig falschen Land, ne? Ich sage, wieso? Ja, also wenn wir jetzt in China wären oder sowas, würde ich dich sofort an der Uni verkaufen, ne? Weil der ist Personalberater. Und ich sage, aha, Okay, wieso? Sagt er, naja, komm, dir steht digital auf die Stirn geschrieben. Da gehen wir denn dahin. Da sagen wir, ihr ist so ein Digitalprof, der kann ja ein bisschen was machen und so weiter. Und ich sage, ja, aber ich meine, das ist ein autoritäres System, kann nicht so einfach sein, ne? Also, sagt er, ja, nee, das läuft denn so. Dann kommst du hin, dann wird gefragt, wie viel Kohle verdienst du, und sagst du X. Dann sagen die, okay, machen wir 3x draus, also dreimal so viel. Und wenn du dann immer noch nicht ja sagst, sagen sie, okay, kriegst einen Diplomatenpass. Das heißt, du kommst aus den Grenzen rein, raus, ohne okay. Kontrolle. Also du landest einfach mit deinem Privathubschrauber mitten in Shenzhen, irgendwo auf dem Dach. ohne Kontrolle und Armee. und das fand ich wiederum interessant. Also das fand ich eigentlich interessanter. Sagte er, und wenn du denn was brauchst, sowas wie Leute oder Geld oder so, dann sagst du das. Und dann, du musst natürlich irgendwie so ein Formular online in WeChat dann ausfüllen. Und am nächsten, wenn du sagst, du brauchst 10 Leute, stehen am nächsten Tag da 10 Leute vor deiner Tür und sagen, Chef, was sollen wir machen? Und also auch diese Zentralisierung der Ressourcen, so fast so ähnlich wie in Amerika, die aber dann freier verteilt werden, sind dort, werden dann ganz gezielt verteilt für die staatlichen Entwicklungsinteressen und der ökonomischen Interessen dort. Ne? So soll es sein. Erlebt habe ich es nicht. Aber der Personalberater meinte, ja, auf den Touren, auf denen wir sind, sind immer mal Profs dabei und so weiter. Und wer sich darauf einlässt, kommt da nicht mehr wieder, weil die Annehmlichkeiten dort wohl so, also bist du dann ein Superstar, ne? Okay. Die Annehmlichkeiten müssen so großartig sein, dass da keiner mehr wiederkommt. Echt. Ganz abgefahren, wirklich. Also nächstes Jahr will ich da mal hin, mal gucken.
Spannend, ja.
Total spannend, ja. Aber auch interessant, wir haben, also ich finde, eins der interessantesten Unternehmen, gerade Meta, muss ich sagen, die tun alles gerade, um mal wieder ihren Börsenkurs nach oben zu pitchen. Und das machen sie aber auch ganz selbstbewusst, weil sie ihr Llama geöffnet haben. Ne? Das Llama 3 haben sie jetzt so langsam geöffnet. Irgendeiner hat mir eine Zahl gesagt, dort vor Ort, wir waren bei Meta, wohl irgendwie 440 Millionen Mal runtergeladen, dieses Sprachmodell. Das ist eine Menge. Für ein Open-Source-Sprachmodell ist es echt eine Menge. Und ist eigentlich seit April erst in der Dreier-Version draußen. Also das ist die Version, die einigermaßen was kann. Die ist multilingual, kann Mathe, ist omni-medial, modal und so weiter. Also da tut sich einiges und ist ein mittlerweile, wird im Valley als ernsthafter Konkurrent zu OpenAI gesehen. Auch von den anderen Unternehmen. So, ich habe dann so Sprüche gehört wie, auf Meta muss man aufpassen und so.
Okay.
Ganz interessant, ja. Und dann war das auch natürlich auch noch spannend, vielleicht noch ein Satz, wenn wir schon bei Sprachmodellen sind, bei OpenAI, dass dann in der Woche, nachdem also der Gouverneur denn den AI-Act dort nicht unterschrieben hat, kam am nächsten Tag dann gleich die Ansage, naja, jetzt hat OpenAI insgesamt 6,6 Milliarden Dollar in der Finanzierungsrunde gewonnen. Und das war hochinteressant, weil wir waren am nächsten Tag komplett wieder unterwegs und in verschiedensten Unternehmen. Das war die Headline, also die Schlagzeile schlechthin.
Okay.
Und alle Experten, die da seit Jahren arbeiten und leben, haben sich gefragt, wie kriegen die Kohle weg? Also alle sind gespannt, wie die diese Kohle schnell wegkriegen. Weil das anders auch als in China sicherlich, da weiß ich es jetzt nicht im Detail, aber dort in Amerika ist es so, dass dann das Geld schnell weg muss, weil man schnell Ergebnisse haben will. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, ich habe jetzt noch auf dem Kohle, das lege ich erstmal an, kaufe mir 10, keine Ahnung, Häuser, ne? Finanziere die auf 30 Jahre, weil es unterm Strich dann günstiger. Nee, der muss sofort weg. Und das ist so das, wo gerade der Hase so im Silicon Valley umherhoppelt, zu gucken, was machen die, was haben die vor?
Okay.
Interessanterweise. Also
das heißt, sie müssen es in Leistung übersetzen, das Geld, und zwar so schnell wie möglich.
So schnell wie möglich, ja. Also da ist was zu erwarten, aber keiner weiß so richtig, naja gut, das sind ja auch alles so Geheimnisse, also keiner weiß so richtig eigentlich wohin. Man war schon oder ist im Valley schon sehr erstaunt über die 1O-Modelle, die zwei, die sie da jetzt rausgehauen haben und vor allem über die, ja, über die schnellen, kurzen Intervalle, wie sie ihre Modelle raushauen in diesem Jahr. Naja, aber die Investoren sind unter anderem ein Meta, ein Microsoft natürlich, aber auch ein Nvidia, die da richtig Kohle reingesteckt haben. Nvidia alleine 1 Milliarde. Man denkt schon, dass da gemeinsam ein sehr, sehr, sehr großes Business entstehen könnte. Und und da bin ich auch absolut von überzeugt, dass da in den nächsten Jahren was kommt.
Ja, das glaube ich auch. Ja, wenn wir bei Sprachmodellen sind, wäre auch mal interessant, nochmal einen Blick nach Deutschland zu werfen, oder? Wie es da auf der Sprachmodellebene aussieht.
Ja.
Im Prinzip der Paradekandidat wäre jetzt in Deutschland Aleph Alpha mit einem großen Sprachmodell. Und da gibt es ja quasi auch Anwendungen schon tatsächlich. Aber von der Finanzierung, wenn wir jetzt hören, 6,1 Milliarden, Aleph Alpha hat, meine ich, 500 Millionen gekriegt, oder?
500 Millionen haben die gekriegt,
dieses Jahr. Ja, genau. Also dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz passieren aber auch anwendungsbezogene Dinge. Also so wie ich mich informiert habe, ist es, glaube ich, so, dass die Aleph Alpha mit der Landesverwaltung Baden-Württemberg zusammenarbeitet und ein System geschaffen hat namens F13, was quasi den Verwaltungsbeamten, nenne ich sie jetzt mal, oder in den Verwaltungen arbeitenden, das sind ja bestimmt auch Angestellte, helfen soll, die täglichen typischen Schreibaufgaben zu erleichtern, indem Dinge zusammengefasst werden mit der KI und auch Texte generiert werden etc. Also alles, was eben Sprachmodelle sehr gut können. Aber nicht nur auf Landesverwaltungsebene, sondern auch mit Bosch gibt es, glaube ich, noch eine Kooperation. Also da passiert, glaube ich, auch etwas bei uns in Deutschland, oder?
Ja, natürlich passiert in Deutschland was und das ist in Europa einer der größten Finanzierungsrunden und ich glaube im Tech-Sektor sogar die größte Finanzierungsrunde ever und schlägt sogar dann noch die Finanzierungen im Internetmarkt der 2000er Jahre. Also da ist schon Musik drin. Ich höre von Aleph Alpha, also ist ja mein Nachbar hier, das ist hier 11 Kilometer in Heidelberg vis-à-vis. Man hört natürlich viel, weil das natürlich ein Vorzeigeunternehmen ist und vor allem eben so gar nichts mit SAP zu tun hat, jeweils nicht viel. Und man hört so zwei Sachen. Man hört so irgendwie, eigentlich ist es viel zu wenig Geld, um jetzt in Richtung Sprachmodellentwicklung zu gehen. Das ist auch wirklich nicht viel Geld, 1,5 Milliarden. Man braucht viele Millionen und Meta hat mal irgendwas davon gesagt, dass das Llama irgendwie so knapp 3 Milliarden gekostet hat.
Okay.
Unterm Strich, es gibt keine offizielle Zahl. Ne? Also so um den Dreh weiß man, dass es viele Millionen bis in die Milliarden geht, um so ein Sprachmodell auf die Schiene zu setzen. Und dafür ist es für Aleph Alpha relativ wenig. Die haben dann aber auch die Politik rausgegeben, naja, wir wenden uns von der Sprachmodellentwicklung ab und nutzen jetzt zunächst erstmal Llama als Open Source.
Okay.
Und das soll wohl auch ganz gut sein und gucken, wie wir mit weiteren Finanzierungsrunden dann in so ein Sekundärprodukt eines eigenen Sprachmodells entwickeln können. Also ich fürchte, wir werden in Deutschland, vermutlich auch in Europa, keine neuen weiteren Sprachmodelle sehen und von den chinesischen und amerikanischen abhängig bleiben.
Ja, vielleicht Mistral wäre noch so ein Kandidat.
Oder? Ja, Mistral aus Frankreich, genau. Natürlich auch noch so einer, genau, ne?
Also das so, sag ich es mal, da hat ja auch Microsoft nochmal sich beteiligt finanziell. Und
ja,
genau. Also ich würde sagen, so jetzt so, wenn ich sage, eine Chance vielleicht für ein europäisches Sprachmodell, würde ich am ehesten dann sagen, wäre es Mistral. Also da ist er.
Ja.
Glaube ich, die sind auf der Weltbühne schon noch so ein bisschen mehr in Erscheinung getreten und spielen da, glaube ich, schon noch so auf alle Fälle. Zumindest werden sie erwähnt und auch gesehen, glaube ich, auch aus dem US-Markt raus oder auch von anderen Märkten raus gesehen.
Ja, absolut, ja. Also da, ja, aber das wird jetzt nicht so der Krieg, der Suchmaschinen. Wir hatten ja mal ein Tool vorgestellt bei unserer Toolparty, ich glaube Poet.ai heißt es.
Poe heißt es, genau.
Poe heißt es, genau. Genau. Ne? Und bei Poe kann man ja so wunderbar sehen, wenn man also Poe AI reingibt in seinem Browserfenster, welche Sprachmodelle aktuell dort verlinkt sind. Und das ist schon immer so auch ein schönes Abbild der Sprachmodelle, die es gibt. Da kommt keins aus Deutschland.
Das stimmt.
Das ist dann so. Das heißt also, wenn jetzt irgendwo einer in Indonesien sagt, ich mache jetzt einfach mal so ein Poe Teil 2, dann sieht man aus Europa relativ wenig, ja. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch offen die Frage, braucht man das in Europa? Also wir haben, man braucht es da, das zeigt meine Praxis so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christopher, man braucht es so, wenn du natürlich Unternehmensprojekte mit sensiblen Daten machst, die dann von irgendeinem Sprachmodell oder von der KI dann bearbeitet werden müssen, dann wäre es natürlich toll, wenn man was Eigenes hätte, zumindest was Deutsches, das sich an den deutschen Datenschutz halten kann, ne?
Ja, wobei ich glaube auch auf OpenAI-Seite ist es erkannt, dass ChatGPT da auch nachrüsten muss und in dem Teams-Account ist ja schon mal das Lernen per Default ausgeschaltet und ich kann mittlerweile auch einen Datenschutz, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit OpenAI schließen.
Genau.
Also ich glaube, da passiert auch was und gibt diverse Anbieter, die auch einen Datenschutz nach DSGVO-konformes Sprach Modell mit ChatGPT realisieren können, was dann über eine Azure Cloud gehostet wird und so weiter.
Zum
also ich glaube, es passiert was, ja. Also ich, aber stimmt schon, da gebe ich dir recht. Also natürlich so einen originären deutschen Anbieter, das wäre natürlich so von der Datensicherheit so wahrscheinlich das höchste Gefühl, dass man sagt, okay, der kommt aus Deutschland, ist in Deutschland produziert, wird in Deutschland gehostet, administriert und so weiter. Und da das glaube ich auch. Das wäre natürlich so die, wo dann auch das größte Vertrauen wahrscheinlich wäre, auch wirklich sensible Daten mal dazulassen, vielleicht im medizinischen Sektor oder ähnliches.
Ja, und es stellen sich bestimmt einige die Frage, hey, ist ChatGPT jetzt doch DSGVO-konform? Du hast gesagt, genau, es gibt diesen Datenverarbeitungsvertrag, aber den gibt es nur für Businesskunden von ChatGPT, nicht für den Privatkunden, schon gar nicht für die kostenfreien Nutzer. Ne?
Nee, also da genau, da muss man schon, also ich muss schon Mühe und Geld investieren, sagen wir so,
genau. Um
da hinzukommen.
Weißt du eigentlich, was das kostet, so ein Company-Vertrag?
Nee. Also,
hast du da mal was gehört?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass der Teams-Account, der liegt ja bei 30 Euro pro Nutzer im Monat. Das weiß ich, weil ich selber eben auch einen Teams-Account im Einsatz habe mit meinem Team. Und aber was jetzt so ein Company-Account kostet, da kann ich dir auch nichts sagen.
Ja.
Aber muss ein Vielfaches sein, weil letztendlich sonst, also eben, irgendwann muss ja der Punkt kommen, also wo ich, was weiß ich, wenn ich 100 Mitglieder mit drin habe, dass vielleicht dann OpenAI auf mich zukommt und sagt, will sie einen Enterprise-Vertrag mit mir machen. Aber was man so aus Enterprise-Kunden, sag ich jetzt mal, Größe irgendwie hört, was sie immer so in ihren Case-Studies oder sonst was drin haben, klingt es schon immer eher so nach Konzernebene, würde ich mal sagen, so ein Enterprise-Account. Also da macht der Name auch dem wirklich, quasi trägt dem Rechnung, ja.
Ja, wir hatten ja für unsere Tool-Party-Community, machen wir ja erst Mittwoch im Monat immer unser KI-Learning-Lab. Ne? Einige wissen das, die dabei sind oder dabei waren. Mhm. Wer das noch nicht wusste, ist herzlich dazu eingeladen. Einfach kostenlos auf unseren Newsletter-Verteiler bei ki-toolparty.de einloggen, dann werdet ihr informiert. Neben diesem kleinen Werbeblock, aber hat das auch einen Grund, weil wir haben diskutiert dort mit unserer Community, ist denn jetzt Deutschland bei diesen chinesischen und nordamerikanischen Entwicklungen abgehängt? Also müssen wir hier eigentlich die Jalousien runterziehen und warten, dass irgendwie ein Wunder geschieht oder wie sieht das eigentlich hier in unserem Ländler aus?
Mhm.
Tja, das war eine kontroverse Diskussion. Welche Haltung hast du denn?
Stimmt. Ja, ich glaube, Stärken wäre so mein Stichwort. Also gucken, wo Deutschland eben in seinen Spezialisierungen stark ist und das mit KI verknüpfen. Und ich glaube, da gibt es schon Ansätze. Also es ist jetzt nicht unbedingt wir sind, glaube ich, nicht gut beraten zu sagen, auf Teufel komm raus mit ewig zusammenkratzen von Finanzierungsgeld, machen wir noch ein drittes großes Sprachmodell, was den chinesischen und dem amerikanischen quasi die Stirn bietet, sondern ich glaube eher so unsere Ingenieurkunst, die ja da ist und wo wir sehr gut sind, auch Industriefertigung und solche Dinge, dass man das anfängt und da eine Verknüpfung zu KI schafft. Ich glaube, das könnte eine gute Chance sein.
Ja, und wir haben ja, zeigen nachher noch mal so ein, zwei KI-Startups aus Deutschland, ne? Mensch, ich bin natürlich brainwashed jetzt in Amerika. so ein bisschen, und schreibe ich irgendwie gerade meinen dritten Artikel genau über diese Reise und meine Eindrücke und aus verschiedenen Perspektiven und irgendwie pochen immer zwei Herzen in mir. Natürlich möchte ich Deutschland nicht verlassen und da nicht zwingend leben müssen. Das ist mir einfach viel zu stressig da, viel zu Stress, viel zu viel Stress da im Silicon Valley. Auf der anderen Seite aber komme ich über dieses so selbstverständliche kulturelle Denken von Problemlösungen, das ist mir sehr, sehr nah. Vielleicht hat das auch ein bisschen was so mit der eigenen Persönlichkeit oder dem eigenen Charakter zu tun. Ich bin gern so ein Problemlöser und lass mich auch schnell von Technologien begeistern und beides zusammen, das findet man dort. Ja. Also mein Fazit oder eins meiner Zwischenfazits ist, ich würde persönlich da nicht leben wollen, aber hätte ich eine Idee oder habe ich eine Idee, ich sage, da brauchst du jetzt einfach mal ein bisschen Geld und dann versuchst du es mal, dann würde ich das machen. Dann würde ich gucken, dass ich da irgendwie eine Green Card kriege, irgendwie über ein Netzwerk und dann für ein, zwei Jahre rübergehen und gucken, ob ich das da realisieren kann. Also wenn, dann dort, noch mehr als in China, denke ich. Und ob Deutschland abgehängt ist, also ich glaube, ich stimme dir dazu. Also wir sollten uns auf die industriellen Stärken fokussieren und konzentrieren. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt weltweit hat. Weltweit vor China und Amerika. Wir haben sogar die Japaner überholt. Ja, also die Toyota-Insel. Und das ist natürlich schon mal eine Nummer. Das heißt also, wir haben ja also weltmarktmäßig haben wir ja schon einiges auf den Brettern. Aber ich muss, jetzt drehe ich die Medaille wieder um, leider auch erkennen in der ganzen Diskussion um neue Technologien in Unternehmen und so weiter, dass wir schon in so einer Wohlfühl-Schlafoase leben in Deutschland, in der wir uns immer weniger bewegen. Und ja, so in unserer Erfolgslinie eines starken Bruttoinlandsprodukts, was ja letztendlich dazu führt, dass es ja den meisten Unternehmen sehr, sehr gut geht, gerne zurücklehnen und sagen oder irgendwie eine Haltung pflegen wie, ja, was er da erzählt, da mit den Tools, ist ja nett, ein bisschen rumspielen, Geburtstagskarte machen, aber dann lass mich bloß in Ruhe mit dem Scheiß. So, ich pointiere das jetzt so ein bisschen. Also so eine oder ähnliche Haltung irgendwo, die konnte ich noch nie verstehen. Und ja, wenn die jetzt für mich zum Problem würde, dann müsste ich eigentlich auswandern. Das stimmt schon.
No? Ja, ich glaube, wir sind jetzt nicht die Schnelladaptierer. Also das ist auch nicht unbedingt so die Ausprobierkultur, die ist bei uns jetzt auch nicht so ausgeprägt. Das ist halt wirklich so dieses eher planerische, mit dem wir an die Dinge rangehen, analytische, und erst dann geht's in die Umsetzung. Das ist halt einfach so ein anderes Vorgehen, was glaube ich hier sich schon jahrelang, jahrzehntelang etabliert hat und bisher gut bewährt hat. Aber ich glaube halt in dem jungen, technologischen, sehr, sehr schnell wechselnden Markt braucht es halt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Fähigkeit, Dinge mal schnell auszuprobieren, zu gucken, wie ich es verknüpfen kann, vielleicht dann wieder sogar zu wechseln, vielleicht zu sagen, jetzt habe ich mal mit Sprachmodell A angefangen, jetzt gehe ich aber auf B, weil das jetzt besser und noch schneller ist. Ja. Dazu gehört halt wirklich so eine Art, ja, so diese agile Entwicklung, Flexibilität, und ich glaube, da könnten wir auf alle Fälle noch aufholen und besser werden, da bin ich ziemlich sicher.
Und was mir auch noch wichtig ist, aber vielleicht ist das auch eher eine persönliche Haltung, was mir fehlt also in den Arbeitsumfeldern um unsere Themen herum hier, über die wir ja reden, ist einfach Leidenschaft, weißt du? Leidenschaft mit einem Funken an Begeisterung, mit einem, ja, durchaus, mit einem durchaus offenen Bekenntnis zu Datenschutz und unserer durchaus auch kritischen Kultur, die wir ja hier haben. Aber dass dann, wenn ich beides auf die Waage lege, doch die eine Seite etwas schwerer ist. Und das sollte die der Begeisterung auch sein. Das heißt ja nicht einem, sag ich mal, unkontrollierten Gehorsam eines Konzerns oder sowas zu folgen. Ich meine, das machen wir ja sowieso schon alle. Also Facebook, Instagram, WhatsApp, Tipp ihm, ja. Also so, dahinter fragt ja auch kein Mensch. So, aber jetzt auch im Unternehmen zu sagen, okay, wir müssen ja jetzt da nicht jeden kleinen Scheiß mitmachen. Aber den Trend, diesen Megatrend, das ist ja kein Megatrend, das ist ja ein Mega-Megatrend. Ich weiß nicht, wie nennt man sowas?
Also ich würde sagen, das ist eine eine wirkliche bahnbrechende Technologie, so würde ich es mal nennen. Die wird auch nicht, also so dieses, wie früher das Internet, wird vielleicht irgendwann wieder weggehen. Also bei KI genauso wenig. Also das ist, sie ist da, um zu bleiben. Ja, also das
ja, und ist, sie wird die Welt verändern, wirklich. Ja. Ich habe mit einem Deutschen in Valley gesprochen, der dort seit 13 Jahren oder 14 Jahren lebt, und der war da Serial Entrepreneur. Der hat also irgendwie so 3-4 Startups gemacht, hat damit seine Millionen verdient. Also immer gründen, verkaufen, gründen, verkaufen, gründen, verkaufen, investieren. So läuft das da. Und lebt jetzt in San Francisco so auf dem Berg in einer der teuersten Hütten dort und guckt dann so auf die Stadt runter. Ja, wirklich. Wir waren bei ihm zu Hause, wo ich so dachte, wow. Und und er erzählte so, sagt er, ja, weißt du, das ist so, wir wissen natürlich auch nicht, wie die Zukunft aussieht, ja. Und die ganzen Zukunftskonzepte von sogenannten Zukunftsforschern und sowas, ja, keiner weiß, das ist alles sind Hypothesen, Thesen eigentlich nur. Aber er sagte, was wir schon sehen, ist, dass wir in Amerika, in Nordamerika, wir kriegen kaum noch Arbeitskräfte. Also im Valley, wie gesagt, 46% alles Chinesen. Wir kriegen die nicht mehr. Wir bilden schon aus wie die Doofen mit der Stanford University, mit den ganzen Schulen drumherum, mit der Berkeley University in Frisco. Also wir bilden schon Tausende von Leuten aus. Aber es ist alles viel zu wenig. Die, insbesondere die jungen Leute, wollen eben nicht mehr in Serie am Band Software entwickeln. Die kommen hin und die sagen, wir will eine Software entwickeln, die will ich aber gleich verkaufen. Wenn ich gleich eine Million haben, dann bin ich weg. So, also dieses ganz kurzfristige, opportune Denken. Das ist das große Problem, sagt er. Und er sagt, wir haben eigentlich gesellschaftlich, er hat sich wirklich gesellschaftlich sehr kritisch dieser Technologie auch gezeigt, aber wir haben eigentlich keine andere Chance, als KI-Lösungen weiter zu treiben, damit wir die Arbeit der Zukunft überhaupt noch bewältigen können. Das fängt an beim Pizza-Auslieferungsroboter, die übrigens in ganz Kalifornien über die Fußwege fahren. Automatisierte Auslieferungsroboter auf 6 Rädern. Faszinierend. So, sagt er, das will keiner mehr machen. Also brauchen wir, ist das Problem, keiner liefert Pizza aus. Also brauchen wir irgendwas, was Pizza ausliefert. Also bauen wir einen Roboter. Und dann fährt er auch rum. Oder wir finden keine Taxifahrer mehr. Ja, wenn keiner mehr Taxi fahren will, wer soll denn die Taxis dann fahren? Also entwickeln wir fahrerlose Taxis, die sogenannten Waymos. Die da wirklich in 600, einer Einheit von 600 Fahrzeugen in San Francisco rumfahren. Und bei weiteren Arbeitsplätzen wird das auch so sein. Das wird der Koch sein, das wird die Reinigungskraft sein, das wird sicherlich auch ein Teil der Pflegetätigkeiten im medizinischen Bereich angehen. Alle Fabrikarbeiter wird das vermutlich so gehen, ne? Wenn man so in die Chip-Produktion guckt, wir waren bei Intel, da siehst du keinen Menschen mehr. Null. Kein Mensch läuft da mehr rum. Und das machen alles Roboter. Und das ist etwas, wenn man sagt, okay, alles, was in den Staaten passiert, kommt in 5 bis 7 Jahren sowieso nach Europa und nach Deutschland vorwiegend. Da sind wir so Adaptionsweltmeister. Dann wird das eine Bewegung sein, die wir hier auch zutreffen. Und wir haben in Deutschland schon das Problem, dass viele Tätigkeiten nicht ausgeführt werden. Wir lassen die Zuwanderung ungern zu in diesem Land. Oder irgendwie unkontrolliert, jedenfalls irgendwie seltsam. Und haben ein Problem mit der wirklichen Integration in die Arbeitswelt, finde ich. Deswegen, ich fand diese These wirklich hochinteressant, die wir lange diskutiert haben. Wir brauchen diese technische Entwicklung auch in Deutschland, damit wir die Arbeit der Zukunft noch wuppen können. Weil die jungen Leute werden das alles nicht mehr machen wollen. Krass.
Ja, das stimmt. Also das glaube ich. Also kann ich gut nachvollziehen auf alle Fälle, dass da es letztendlich so ist, dass das ein großes Thema ist. Ich meine, ich glaube, was uns da vielleicht auch wieder von den USA unterscheidet, ist, dass wir zumindest duales Ausbildungssystem auch haben. Also dass wir gewisse oder auch, sage ich jetzt mal, sowas wie, es gibt halt einen fest definierten Ausbildungsberuf, wie den Heizungsinstallateur etc. oder den Schlosser ich glaube, da haben wir was voraus, was jetzt, sag ich jetzt mal, zum Beispiel die USA ja nicht hat, also eine standardisierte Handwerksausbildung, die auch einen klaren Pfad hat, wie der Nachwuchs nachkommt, wie der ausgebildet wird und auch eine gewisse Qualität dann vorweist.
Yep. Ja, das ist schon natürlich ein Vorteil, ist immer noch ein Exportmodell, ne? Es stellt sich dann die Frage tatsächlich, ob das dann das Problem löst der Arbeitsnachfrage und vor allem mit der Veränderung des Arbeitsangebotes, also dass bestimmte Berufe oder bestimmte Menschen bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen wollen, muss sich ja auch dann der Markt verändern. So, und jetzt bin ich da jetzt kein Makroökonom, aber dass sich da etwas verändert wird, ich glaube, das steht völlig außer Frage. Also Stichwort Automobilindustrie, ja? Wenn VW und Co. die alternativen Antriebsmittel nicht flächendeckend auf die Kette kriegen, dann war es das mit denen. Ich weiß nicht, was die dann machen, dann basteln die Klobürsten, wenn sie sich besser verkaufen. Ich habe keine Ahnung, ja. Und Nokia kam, hat ja früher auch Reifen produziert und dann erst auf Smartphones gegangen. Also wer weiß, was Volkswagen oder ein Mercedes in Zukunft bauen wird, keine Ahnung. Aber so wie bisher wird das, glaube ich, nicht lange funktionieren mehr.
Da gebe ich dir recht. Ich glaube, lineares so fortschreiben wird es nicht funktionieren. Also da wird es auf alle Fälle Veränderungen geben. Also die Frage ist halt, ja, wie gut kriegen wir die Veränderungen halt tatsächlich auch umgesetzt? Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz neues Thema. Also ich denke, an Betracht der Zeit würde ich sagen, haben wir heute unsere Märkte ganz gut betrachtet oder unsere KI-Ausrichtung, die internationales Blitzlicht mal geworfen auf China, auf die USA, dank deiner Erfahrung jetzt auch, so wirklich hautnah und ganz frisch, also erst vor, sag ich jetzt mal, wenigen Tagen zurück, ist es schön, dass du da nochmal den Einblick geben konntest. Und genau, wir hatten ja noch gesagt, wir nennen noch zwei Startups aus Deutschland. Outdearing wäre jetzt so ein Kandidat, die mit KI und der Audioanalyse verschiedene Bereiche erschließen. Also sowas wie auch eine Analyse von Symptomen über Audio, über die Stimme, also dass quasi im Zweifel auch bestimmte Erkrankungen anhand einfach einer Stimmaufnahme schon erkannt oder zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erkannt werden können. Oder auch Maddox wäre so der zweite Kandidat, den wir haben, die eine visuelle Qualitätskontrolle machen, wo wir da beim großen Thema sind, wo wir stark sind in Deutschland, ist eben die Ingenieurskunst, die Produktion, die Industrie. Und das wäre dann so Industrie, Kunst kombiniert mit KI dann, wo eben die KI auch in den ganzen Industrieproduktionsprozessen dann wieder einen großen, wichtigen Baustein liefert.
Also absolut. Also es gibt tolle Sachen in Deutschland und tolle Ideen und wir haben tolle Ingenieure und wir haben auch tolle Techies. Also das stellt sich auch ohne Frage. Da sagen auch die Amerikaner sagen ja, also in Deutschland, ihr seid schon richtig gut, ja. In der Grundlagenentwicklung seid ihr gut, aber in der Produktentwicklung habt ihr keine Ahnung. Also, dass so ein DeepL in Köln tatsächlich ein Produkt hat, mit dem sie über 1 Milliarde bewertet werden, das ist echt die Ausnahme, ja. In Deutschland. Schade.
Ja, das stimmt. Aber gut. Wir verlieren nicht die Hoffnung, oder?
Und auf keinen Fall.
Gehen mal davon aus, dass wir schaffen, hier auch in Deutschland dann unsere Stärken mit KI zu verknüpfen und dann unseren guten Platz einfach in dem ganzen KI-Geschehen auch zu schaffen. Ich glaube, das ist so das große Thema. Also dass, sage ich jetzt mal, vielleicht die Sprachmodelle eher aus China oder aus USA kommen. Dafür kommt halt dann die Industrie- und KI-Verknüpfung eher aus Deutschland.
Wahrscheinlich wird es so sein. Und natürlich muss man diesem Podcast treu bleiben. Wer da nicht draufgeklickt hat aufs Abonnieren, muss das jetzt tun. Und wer sagt irgendwie, das ist echt mehrwertig, 5 Sterne vergeben und ein Feedback geben, natürlich. Ich muss das jetzt einfach bewerben. Ich bin Marketingmann, ja, also muss jetzt einfach mal sein. Und zweitens aber auch vor allem inhaltlich begründet, ne? Weil viele Menschen fragen uns, Christopher und mich, was kann ich denn tun, damit bei mir jetzt der Zug nicht abfährt? Und da kann man sich eigentlich nur jeder, egal auf welcher Hierarchiestufe oder in welcher Rolle er in der Gesellschaft, im Unternehmen ist, sich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz und seiner Entwicklung weiter beschäftigen. Denn wer da sagt, das geht mich nichts an und das wird an mir vorbeilaufen, ich bin da, oder da sind wir, glaube ich, beide sehr fest überzeugt, Christopher.
Definitiv, ja.
Der wird der ICE 7 so vorbeirauschen mit 600 km/h, den siehst du gar nicht mehr. Und dann hast du tatsächlich ein Problem, da hinterher zu laufen.
Also KI aussetzen wird nicht funktionieren.
Auf keinen Fall. Das geht gar nicht.
Das ist eine Entwicklung, die ist da und die betrifft uns alle. Also es ist halt eine Allzwecktechnologie. Also ich kann es für alles Mögliche einsetzen und man sieht ja auch, es ist im Smartphone ja auch schon gut verbaut. Also die neuen Updates, egal ob Android oder ob auch, sage ich jetzt mal hier bei iOS, also Apple-Schiene, da ist überall schon irgendwo KI am Werkeln und immer mehr am Werkeln. Und das ist somit auch quasi ganz klar in unserem, im Zweifel unserem privaten Alltag auch, hat schon die Anwendung oder Netflix, alle Großen setzen ja auch auf massives Machine Learning, um eben auch eine gute Personalisierung für unsere Accounts zu machen. Also ich glaube, das ist schon sehr gut verankert und wird noch mehr verankert. Und gerade im beruflichen Sektor kann man sich oder sollte man sich dem nicht sperren, sondern ich denke, wir sagen immer, jeder kann KI einfach drauf zugehen, ausprobieren, machen. Das ist auf alle Fälle, glaube ich, ein guter Rat, der für die Zukunft wertvoll ist. Ja.
Auf jeden Fall, also dann bis hierher fast die Stunde voll und dann gehen wir mal in den Feierabend. Mhm. Was ist das? Ja. Also, wir machen jetzt mal weiter, Christoph. Und und dann würden wir uns natürlich super freuen, euch beim KI Learning Lab am ersten Mittwoch des Monats zu sehen online. Und natürlich, wenn ihr auf unserer Webseite schaut, könnt ihr euch mit unseren Webinaren Live-Case-Sessions dann da auch weiterbilden, Podcasts abonnieren und so weiter. Es gibt Möglichkeiten, mit wenig Aufwand dabei zu bleiben. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Genau, sehr schön. Dann eine gute Zeit und spannende KI-Ausprobiererlebnisse.
Ciao.
Ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.